Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe. Uwe Schulz. Der König und sein Richter. Das ganze menschliche Geschlecht ist eine einzige Familie, verstreut über die gesamte Erdoberfläche. Alle Völker sind Brüder und sollen sich wie diese lieben. Wer seinen persönlichen Ruhm den Verpflichtungen der Humanität vorzieht, ist ein Ungeheuer des Stolzes und nicht länger ein Mensch. Im Jahr 1763, als der Duc Paul-Jacques de la Vauguyon, der Erzieher des neunjährigen Duc de Berry, des späteren Ludwig des 16., den Bildungsplan für den jungen Prinzen aufstellte, fehlte nicht der romanhafte Fürstenspiegel Les Aventures de Télémache, die Abenteuer des Télémache. Den der von Idealen rigoroser Mitmenschlichkeit bestimmte Bischof Fénelon 1699 Ludwig dem 14. vorgehalten hatte. Doch der macht- und ruhmbesessene Sonnenkönig hatte schnell erkannt, dass von dem salbungsvollen Kirchenmann, den seine Gemahlin zur linken Hand, Madame de Maintenon, ihm als Erzieher seines Enkels und präsumtiven Nachfolgers, des Duc de Bourgogne, empfohlen hatte, die ehernen Dogmen der absoluten Monarchie untergraben wurden. Fénelon war in das Bistum Cabrais entfernt worden, aber seine Maximen einer universalen Humanität drangen in die Dynastie der Bourbonen ein und pflanzten sich von Generation zu Generation fort, bis zum Duc de Berry. Dieser wurde früh von seinem Vater in die Ideale Fénelons eingeweiht. Sie sollten seine Charakterbildung entscheidend mitbestimmen, aber auch ihre Vollendung in der Deklaration der Menschenrechte von 1789 finden, dem Kernstück der Französischen Revolution. Im selben Jahr 1763, der siebenjährige Krieg gegen England war gerade zu Ende gegangen und hatte Frankreich nicht nur militärische Niederlagen und territoriale Verluste von Indien bis Nordamerika gebracht, sondern es hatte auch seine Vormachtstellung in Europa eingebüßt, wurde der englische Philosoph und Historiker David Hume bei Hofe in Versailles empfangen. Und zwar in seiner Funktion als Sekretär des englischen Botschafters Marquess of Hertford. Bei der höfischen Vorstellung wurde er davon überrascht, dass der Duc de Berry, der schon in ganz jungen Jahren den Zugang zur englischen Sprache gefunden hatte, sich ihm als Kenner seines Werkes präsentierte. Hume berichtete darüber nach London: »Es war in der letzten Woche, als ich die Ehre hatte, den Kindern des Dauphin vorgestellt zu werden, dass ich eine der kuriosesten Szenen erlebt habe. Der Duc de Berry, der Älteste, ein Junge von 10 Jahren, trat vor und sagte mir, wie viele Bewunderer ich in diesem Land hätte und dass er sich zu ihnen zähle wegen des Vergnügens, das ihn die Lektüre von zahlreichen Abschnitten meiner Schriften bereitet habe.« Als er geendet hatte, begann der Comte de Provence seine Rede und informierte mich, dass ich seit langem und ungeduldig in Frankreich erwartet worden sei. Auch der dritte Sohn des Dauphins, der Comte d'Artois, hatte noch seinen kurzen Auftritt, womit der englische Gelehrte die frühe Bekanntschaft der späteren 3 letzten Könige Frankreichs aus der Dynastie der Bourbonen, Ludwig dem 16., Ludwig dem 18. und Karl dem 10. gemacht hatte. Doch bei aller zeremoniellen Lehre der Vorstellung war doch erkennbar geworden, dass sich der Duc de Berry tatsächlich bereits der Lektüre der Werke Humes zugewandt hatte und bei seinem ausgeprägten Sinn für Historie auf Humes Werk, The History of Great Britain, gestoßen war. Dieses Buch begleitete ihn lebenslang, und das Kapitel über die Hinrichtung des englischen Königs Charles I. im Jahre 1649 forderte ihn immer aufs Neue zum Vergleich mit seinem eigenen Schicksal heraus. Noch im Januar 1793, in den letzten Tagen vor seiner eigenen Hinrichtung, versenkte er sich in diese Lektüre, hatte doch auch er selbst nicht den politischen Weg gefunden, der im Kampf zwischen Krone und Volk um die Vormacht im Staat am Verlust der Macht und am eigenen Untergang hätte vorbeiführen können. Wie wenig er sich selbst für die Rolle des Königs, gar eines machtvoll regierenden Herrschers, geeignet fühlte, war ihm umso unausweichlicher bewusst, als sie ihm unerwartet und ungewollt zugefallen war. Bei seiner Geburt am 23. August 1754, als sein 3 Jahre älterer Bruder Louis-Joseph, Duc de Bourgogne, sich bereits als Thronfolger präsentierte und von seinen Eltern so liebevoll wie ehrgeizig in diesem Rang bestärkt wurde, fiel dem Jüngeren allenfalls eine Nebenrolle zu. Maria Josepha, die Prinzessin aus Sachsen, Tochter des sächsischen Kurfürsten August III., der von seinem Vater August dem Starken auch die polnische Königskrone geerbt hatte, und Louis Ferdinand, der einzige Sohn Ludwigs des 15., dessen Mutter die Tochter des gescheiterten Königs Stanislaus Leszczynski von Polen war, dem sein königlicher Schwiegersohn einen Ersatzthron in Lothringen errichtet hatte, waren vernarrt in ihr erstes männliches Kind. Sollte dieses doch nach seinem Vater, dem Dauphin, dessen vornehmste Pflicht übernehmen, den Fortbestand der Dynastie Bourbon zu garantieren. Natürlich gab es auch bei der Geburt des zweiten Sohnes, der Dauphin, die obligatorischen Festlichkeiten am Hofe, ein Tedeum in der Schlosskapelle von Versailles, ein Feuerwerk über der Place d'Armes vor dem Schloss und schließlich die Aufführung des neuen Balletts von Jean-Philippe Rameau, La Naissance d'Osiris. Aber diesen Festen fehlte der Glanz. Keine Serenade, kein Tanz, keine bischöfliche Eloge, kein Horoskop. Denn diese Hoffeste fielen mit den überschäumenden Freudenfesten des Volkes zusammen, das einen Sieg über den König feierte. Ludwig der 15. war in seinem ständigen Kampf gegen das Parlament von Paris ein weiteres Mal gescheitert. Da das Parlament seinen Gesetzesdekreten, die sowohl die notwendigen Reformen des Landes vorantreiben, wie das Staatsdefizit durch höhere Steuern reduzieren sollten, die Registrierung verweigerte, die ihnen erst Gesetzeskraft verliehen hätte, hatte er es aufgelöst und durch neue, neutrale Gerichtshöfe zu ersetzen versucht. Aber diese Politik der Härte hatte er nicht durchhalten können. Seinem Nachfolger, dessen Geburt mit dieser Niederlage gegenüber dem Parlament zusammenfiel, sollte er diese Konfrontation ungelöst vererben. Vorläufig aber folgte das Hofleben in Versailles noch dem traditionellen Ritus, nachdem die Prinzen von Geblüt sehr früh einer Gouvernante übergeben wurden, nicht nur die beiden ersten, sondern auch die folgenden. Die Aufgabe, die Kinder Frankreichs zu erziehen, war nach dem Willen des Vaters Madame de Marsan übertragen worden. Sie war die Witwe eines lothringischen Prinzen und die Schwester des Marschalls de Soubise. Dieser stand lange hoch in der Gunst der Marquis de Pompadour, und während alle 4 Söhne des Dauphins diese lothringische Amme zärtlich Maman Marsan nannten, nannte dieser die Mätresse seines Vaters nur Mama Putain, Mama Hure. Diese Provokation war Programm, denn Louis Ferdinand verurteilte aufs Schärfste den ihm und nicht nur ihm anstößig erscheinenden Lebenswandel seines Vaters, zumal Ludwig der 15. aus seiner Leidenschaft für junge, schöne Frauen kein Geheimnis machte, sich dieser Sünden sogar bis zum Grad der Reue bewusst war, dass er an den hohen christlichen Feiertagen den Sakramenten fernblieb. Seine Mutter, Maria Leszczynska, eine in ungetrübtem Glauben ruhende Christin, hat Gott nicht nur für diesen einzigen Sohn gedankt, sondern auch für dessen frommen Charakter. »Ich habe nur einen Sohn. Aber dem Himmel hat es gefallen, ihn klug, tugendhaft und wohltätig zu gestalten, und zwar in dem Maße, wie ich es kaum zu hoffen gewagt hatte.« Diese Frömmigkeit teilte der Dauphin mit allen seinen 9 Schwestern, besonders aber mit denen, die dauerhaft am Hofe waren, an ihrer Spitze Marie Adelaide und Henriette, Sie bildeten den harten Kern der Partei der Devoten.
Weitere Infos unter www.chbeck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.